Unser Predigttext steht heute Morgen im Galaterbrief, Kapitel 2, von Vers 15 bis Vers 21. Das ist der fortlaufende Text. Wir betrachten ja den Galaterbrief zurzeit. Ich möchte zu Anfang die Verse lesen. Wir sind zwar von Natur Juden und nicht Sünder wie die Heiden, doch weil wir erkannt haben, dass der Mensch nicht aus Werken des Gesetzes gerechtfertigt wird, sondern durch den Glauben an Jesus Christus, so sind auch wir an Jesus Christus gläubig geworden, damit wir aus dem Glauben an Christus gerechtfertigt würden und nicht aus Werken des Gesetzes, weil aus Werken des Gesetzes kein Fleisch gerechtfertigt wird. Wenn wir aber, weil wir in Christus gerechtfertigt zu werden suchen, auch selbst als Sünder erfunden würden, wäre demnach Christus ein Sündendiener? Das sei ferne. Denn wenn ich das, was ich niedergerissen habe, wieder aufbaue, so stelle ich mich selbst als Übertreter hin. Nun bin ich aber durch das Gesetz, dem Gesetz gestorben, um für Gott zu leben. Ich bin mit Christus gekreuzigt. Und nun lebe ich, aber nicht mehr ich selbst, sondern Christus lebt in mir. Was ich aber jetzt im Fleisch lebe, das lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt und sich selbst für mich hingegeben hat. Ich verwerfe die Gnade Gottes nicht, denn wenn durch das Gesetz Gerechtigkeit kommt, so ist Christus vergeblich gestorben. Soweit Gottes Wort. Es hört sich sehr theoretisch an, was heute Morgen so vor uns steht. Und man ist vielleicht gewillt zu sagen, ja, das lasse ich jetzt so an mir vorbeigehen. Ich empfehle euch, das nicht zu tun. Schaut genau mit mir in den Text. Er hört sich sehr theoretisch an und er ist eine Theorie. Paulus entwickelt hier die Lehre von der Rechtfertigung. Aber weißt du, jeder guten Praxis geht eine gute Theorie voraus. Wenn dein Leben festen Grund haben soll, dann horch heute Morgen richtig zu. Es ist ein ganz frohmachender Text. Es ist ein hilfreicher Text, ein Text fürs Leben. Wenn du krank wirst, begibst du dich zum Arzt. Der Arzt begrüßt dich und fängt an, dich zu untersuchen. Er nimmt Blut ab, fühlt den Puls, misst den Blutdruck, schaut dir in Hals und Rachen oder wo es auch immer fehlt und sagt dann eindeutig klar, Sie haben die und die Krankheit. Dann schüttelt er dir die Hand und sagt, alles Gute, ich hoffe, das passt so und schickt dich heim. Ich glaube, du würdest denken, du wärst im falschen Film, oder? Was kommt nach einer so guten, präzisen Diagnose? Er wird sagen, zu Ihrer Heilung ist das und das notwendig. Ich verschreibe Ihnen die und die Medizin oder überweise sie in das und das Krankenhaus für eine OP. Niemand wird behaupten, wenn er zum Arzt geht und eine schwerwiegende Krankheit hat, wie vielleicht Krebs oder Ähnliches, dass durch eine gute Diagnose er geheilt wird. Wodurch wird man geheilt? Durch eine gute Therapie. Paulus erklärt in den vor uns liegenden Versen das zentrale Thema des Evangeliums. Wie werde ich gesund? Wie werde ich gerecht? Eine Gerechtigkeit, die vor Gott besteht. Oder wie komme ich letztlich zu Gott in den Himmel? Letztlich kommt jeder Mensch einmal zu Gott. Jeder Mensch. aber leider die meisten nur zu ihm als ihrem Richter. Möchtest du die Ewigkeit mit ihm verbringen? Möchtest du die Ewigkeit mit ihm erleben und wissen, dort bin ich daheim bei ihm? Dann pass heute Morgen sehr gut auf. Paulus entwickelt hier noch einmal die Lehre von der Rechtfertigung, von diesem Thema, wie werde ich passend vor Gott? Ein Thema, wo man sich vielleicht wenig Gedanken drüber macht, aber was trotzdem so grundlegend ist. Paulus hat sehr kurze Gedanken hier, sehr komprimiert in den Versen. Und manchmal kommt es einem so kompliziert vor, was er sagt, weil es eben so komprimiert ist, dass jemand mal gesagt hat, hier diese Verse im Galaterbrief ist die Lehre der Rechtfertigung in der Nussschale, in einer kleinen Nussschale. Kennt ihr das? So Modellbauer bauen Eisenbahnlandschaften in einem kleinen Koffer auf. Aber Paulus geht hier noch weiter. Er ist da Weltmeister drin und er packt diese ganze Lehre der Rechtfertigung in diese paar Verse wie in eine Nussschale. Er geht dabei vor wie der Mediziner. Er sagt, es gibt eine Diagnose und es gibt eine Therapie. Bitte, liebe Leute, verwechselt nicht beides miteinander. Das ist seine Botschaft heute Morgen und es ist eine sehr wichtige Botschaft. Nun, Paulus knüpft seine Ausführungen an die Begebenheit damals in Antiochien an. Petrus hatte sich, nachdem er begriffen hatte, ich bin allein aus Gnaden gerechtfertigt und das auch dem Cornelius, diesem Hauptmann, verkündet hatte. Danach hat er sich in Antiochien wieder so verhalten, als wäre das Gesetz das, was ihn gerecht macht. Er hatte sich dem Gesetz wieder zugewandt und hatte durch das Halten bestimmter Vorschriften versucht, seiner Heiligkeit, seiner Gerechtigkeit noch so ein bisschen Schliff zu verpassen, noch so ein bisschen hinzuzufügen. Und in diesem Verhalten war er ein treffendes Beispiel für das, was die Galater versuchten. Sie versuchten zwar den Glauben an Christus nicht über Bord zu werfen, aber trotzdem noch so Gefallen an dem Gesetz zu finden, Gefallen daran zu finden, selber ein bisschen besser zu werden. Paulus beginnt den Vers 15 daher ein wenig ironisch. Natürlich gibt es keinen Unterschied zwischen Juden und Heiden. Sünde ist Sünde und alle Sünder brauchen Erlösung von ihrer Schuld und Rechtfertigung von Gott. Klar, kurz und bündig. Und damit ist die Diagnose auch schon abgeschlossen. Sünder brauchen Hilfe. Und Sünder sind wir alle. Jetzt wendet Paulus sich in dem nächsten Vers dem zu, was Heilung bringt, nämlich dem Glauben an Christus. Die erretteten Juden der damaligen Zeit wussten genau, die Gesetzeswerke und das Halten des Gesetzes, die können nicht retten. Das Gesetz verdammt jeden völlig, der es nicht hält. Und zwar nicht 80% hält oder 70%. Nein, jeden, der es nicht völlig hält, wird es völlig verdammen. Die Therapie ist einzig und allein der Glaube an Jesus Christus. Mit Paulus hatten die Galater und auch Petrus und die Christen in Antiochien damals diese Therapie Gottes angenommen und Heilung erfahren, wie wir in Vers 16 lesen. In wenigen Worten dieses Verses fasst nun noch einmal Paulus zusammen, was mit ihnen geschehen ist. Diese Verse sind wie Dynamit. Sie enthalten die gesamte Sprengkraft, die gesamte Kraft des Evangeliums. Gerechtigkeit, die vor Gott gilt, kommt nur aus Glauben an Jesus Christus. Und er fügt hinzu, der sich aus Liebe für mich gegeben hat, der aus Liebe für mich gestorben ist. Nur der Glaube an Jesu Liebestat rettet. Welchen Sinn kann es dann noch haben, dass Petrus und die Christen aus den Heiden sich dem Gesetz unterstellen wollten? Welchen Sinn kann es haben, dass die Galater damit liebäugeln, sich dem Gesetz wieder zuzuwenden? Das Gesetz sagt den Menschen, was sie zu tun haben, gibt ihnen aber niemals die Kraft, es zu befolgen oder eine Möglichkeit, Verfehlungen, die bereits geschehen sind, wieder gut zu machen. Das Gesetz ist lediglich Diagnose. Es ist die Diagnose der Sünde. Es ist aber nicht dazu da, zu heilen, zu erlösen oder irgendwie Besserung zu verschaffen. In Vers 17 warnt Paulus daher noch einmal eindrücklich die Menschen, die in der Gefahr stehen, Diagnose und Therapie unseres sündigen Zustands zu verwechseln. Er warnt die Menschen, die durch Christus gerechtfertigt wollen, aber auf seine Liebe nicht mit Glauben allein antworten, sondern unter das Gesetz zurückgehen möchten, um ihre Erlösung zu vervollständigen. Wenn solch ein Verhalten sinnvoll wäre, sagt Paulus, dann wäre doch Christus kein vollkommener Erlöser. Keine ausreichende Erlösungstat wäre geschehen. Wenn wir zu Christus kommen, um unsere Sünden vergeben zu lassen und dann noch zusätzlich woanders nach Rechtfertigung suchen müssten, dann wäre Christi Werk nicht vollkommen. Christus wäre, wie Paulus schreibt, ein Diener der Sünde. Einer, der uns in falscher Sicherheit wiegt. Mancher mag vielleicht denken, ja, ich will mich ja auf Jesus Christus verlassen, aber so ein bisschen das Gesetz halten, da wird Gott doch dran Freude haben, oder? Das wird doch nicht schaden, auch wenn es nicht viel nützt. Paulus belehrt uns hier in einer anderen Weise. Er sagt, wer das Gesetz zur eigenen Rechtfertigung hält, um ein wenig angenehmer vor Gott zu werden, macht Christus zu einem Diener der Sünde und entehrt ihn. Wir müssen hier mit Paulus ausrufen, das ist ausgeschlossen. Das ist ausgeschlossen. Erinnern wir uns noch einmal an das Beispiel aus der Medizin. Wer Heilung in einer Therapie gefunden hat, wird doch nicht wieder erneut zur Untersuchung gehen für eine Diagnose. Er ist doch bereits geheilt. Es ist doch alles in Ordnung. Paulus warnt seine Zuhörer, die Rechtfertigung, die sie durch Glauben an Christus erlangt haben, nicht wieder einzureißen, umzureißen, sagt er, indem sie sich unter das Gesetz stellen. Ich weiß, jetzt brodelt es in uns, ne? Aber wenn wir doch gerechtfertigt sind durch Christus, unsere Sünde vergeben ist und gerecht gemacht sind vor Gott, dann wollen wir doch nicht so weiterleben, wie Sünder gelebt haben, oder? Dann wollen wir doch Gott gefallen. Ich freue mich, dass es in euch so kribbelt, dass ihr diesen Wunsch habt und Gott freut sich auch über diesen Wunsch. Und Paulus weiß das. Und deshalb geht er jetzt darauf ein, wie Menschen, die gerechtfertigt worden sind, ihr Leben leben sollen. Rechtfertigung ist nicht nur theoretisches Gut, sondern ist untrennbar mit einem frohen, freien Leben als Christ verbunden. Ein Leben in Freiheit, ewiges Leben, Leben aus Gnade. Solch ein frohes, freies, ewiges Leben kann man unmöglich unter dem Druck und Zwang des Gesetzes leben. Gott weiß das. Und er hat einen anderen Weg gefunden, dass wir leben können zu seiner Ehre, zu seiner Freude und zu unserem Segen. Er weiß, dass Gesetz und Freiheit sich ausschließen. Und deshalb macht Paulus diesen Unterschied so deutlich in den Versen 19 und 20 und verwendet dabei ein Wortpaar kolossalen Gegensatzes. Er benutzt zwei Worte, die weiter nicht auseinanderliegen könnten auf dieser Erde, viel weiter als Osten und Westen, Norden und Süden. Er benutzt Tod und Leben. Tod und Leben, das sind die beiden Bilder, die er benutzt, wenn es um Gesetz und Christus geht. Er sagt, der Christ ist durch das Gesetz, dem Gesetz gestorben. Was bedeutet das? Das Gesetz verurteilt jeden, der es übertritt, zum Tode. Der Lohn der Sünde ist Krankheit? Bisschen schlecht gehen? Nein, Tod. Die Bibel sagt, der Lohn der Sünde ist der Tod. Ihr könnt das beobachten. Jeder Mensch stirbt. Nicht, weil Gott einen Fehler gemacht hat. Nicht, weil Gott uns nicht ewig leben lassen könnte. Nein, weil die Menschheit sich der Sünde zugewandt hat. Der Lohn der Sünde ist der Tod. Wenn das so ist, dann wirst du sterben. Klar sagst du, jeder Mensch stirbt. Nein, nein, ich meine für deine Sünden sterben, ewigen Tod, ewig von Gott getrennt sein. Denn das Gesetz sagt das. Ihr wisst, wie die Lösung aussieht. Die Lösung sieht so aus, dass Christus für uns diesen Tod getragen hat. Die Strafe oder der Lohn unserer Sünde ist bereits verbüßt. Es ist schon jemand für deine und meine Sünden gestorben. Dieser jemand war Jesus Christus. Was ist jetzt mit dem Gesetz? Wir haben die Todesstrafe nicht mehr. Aber wir wissen von Ländern, wo sie noch praktiziert wird. Stell dir vor, jemand ist zum Tode verurteilt, der Tod ist vollzogen worden und dann fällt jemandem noch einem Polizisten auf, da gibt's noch 3 Strafzetteln für falsches Parken. Was machen wir damit? Er wird hergehen und sagen, zahl. Und dann kommt der Gefängniswärter und sagt, tut uns leid. Durch das Gesetz ist er verurteilt worden zum Tode und der Tod ist vollzogen worden. Er ist für das, was du jetzt anbringst, tot. Ihn gibt's nicht mehr. Durch das Gesetz, für das Gesetz gestorben. Das Gesetz hat keinen Anspruch mehr an ihn. Genauso, diese Worte wählt Paulus für das, was uns und das Gesetz betrifft. Das Gesetz hat die Diagnose gestellt, Sünder. Und es hat gefordert, Tod. Und jemand ist hergegangen und ist für dich gestorben. Die Strafe für deine Sünde ist erledigt. Du bist durch das Gesetz, für das Gesetz gestorben. Es gibt nichts mehr, was das Gesetz an Anforderungen an dich stellen könnte. Alles erledigt. Wir sind frei. Frei von dem Gesetz, weil jemand anders an unsere Stelle getreten ist. Können wir in dieser Freiheit nun leben, wie wir wollen? Können wir tun, was wir für richtig halten, was uns in den Sinn kommt? Gelten Gottes Gedanken über das, was gut und falsch ist, nicht mehr für uns? Weit gefehlt. Der Christ, der dem Gesetz gestorben ist, lebt doch. Lebst du? Lebst du? Ich meine jetzt nicht nur, schlägt die Pumpe, sondern weißt du, dass ein neues Leben in dir ist? Ein ewiges Leben? Was ist das für ein Leben? Es ist das Leben Christi. Es ist das Leben unseres Herrn Jesus Christus. Erinnert ihr euch noch an den Begriff, der öfter hier gefallen ist? Wir sind Gottes Bodenpersonal. Christus hat gesagt, ich nehme deine Stelle am Kreuz ein. Und er sagt, du darfst jetzt meine Stelle in dieser Welt einnehmen. Du darfst hergehen und dein Leben leben, wie ich es gelebt hätte. Ein Leben, was mir entspricht. Paulus entwickelt diesen Gedanken sehr schön jetzt in den vor uns liegenden Versen, in dem Vers 20. Er sagt, Christus lebt in mir, denn er ist aus Liebe für mich ja gestorben. Wisst ihr, Liebe kann man nur womit beantworten? Womit kann man Liebe beantworten? Mit Liebe, genau. Welch frisch verliebter Mann, mir fällt gerade überhaupt keiner hier ein, würde versuchen, die Liebe seiner Geliebten mit Geld bezahlen zu wollen. Oder zu sagen, Schatzi, wir machen jetzt einen Vertrag. Wenn ich meine Socken nicht rumliegen lasse, wenn ich den Müll immer rausbringe, wenn ich den Hochzeitstag nicht vergesse, wenn ich immer schön brav bin, dann wirst du mich weiter lieben. Dann gehöre ich zu dir und du zu mir. Dann sind wir einfach so ein richtig glückliches Paar. Dann sind wir eins. Das wäre doch schön, oder? Philipp, hast du so deiner Frau schon mal begegnet? Ich auch nicht, zum Glück. Hä? Was würden die mit uns machen? Wir wären komische Menschen. Liebe kann man nur mit Liebe beantworten. Ewige Liebe nur mit ewiger Liebe. Unendliche Liebe nur mit ganzer Liebe. Liebe lebt von Lieben. Liebe lebt von Lieben. Und merkt ihr, jetzt wird's ganz praktisch. Wir können viel über Rechtfertigung reden und ob Gesetz und noch ein bisschen Gesetz und wie und was. Paulus sagt, alles vom Tisch. Gerechtfertigt aus Glauben. Christus ist für mich gestorben. Die Antwort lautet lieben. Niemals Gesetz. Jesu Liebe zu glauben heißt, ihn zu lieben. Diese Liebe treibt uns zu einem Leben in der Heiligung, in einem Leben zu seiner Ehre, ein Leben in Christus, sagt Paulus. Wer Christi stellvertretenden Tod im Glauben annimmt, lebt nicht mehr sein eigenes Leben, sondern lebt jetzt das Leben von dem, der für ihn gestorben ist. Christus lebt in ihm. Er darf Christi Stellvertreter sein. Häufig benutzen wir den Ausdruck, ja, dass wir Gottes Bodenpersonal sind. In der Bibel wird das ein bisschen anders beschrieben. Da heißt es, wir sind Christen. Das ist für uns so banal geworden. Aber in den Antiochien war das gar nicht banal. Da wurden die ersten Jünger, die ersten Nachfolger, die versuchten, so zu leben wie ihr Meister, Christen genannt. Warum? Weil Christus in ihnen deutlich wurde. Wir meinen immer, wenn Christen zu Jünger werden, dann ist das was Besonderes. In Antiochien war das andersrum. Da waren Menschen, die gesagt haben, ich will leben wie Christus. Und die Welt um sie herum hat gesagt, schaut mal, lauter kleine Christusse. Christen. Bist du Christ? Bist du Christ? Lebst du in Christus? Lebt Christus in dir? Wunderbar. Du darfst Körper für Christus sein. Die Bibel nennt das Tempel Gottes, Tempel des Heiligen Geist. Jesus lebt in dir. Wenn Mann und Frau eine Ehe eingehen, sagt die Bibel, sind da drei Schritte notwendig. Viele kennen das von uns, die könnten das jetzt sofort rezitieren. Ne? Erstens, Vater und Mutter verlassen, zweitens, seiner Frau anhangen und drittens, eins werden. Paulus kannte die Verse auch und sagt, ich deute sie auf Christus und die Gemeinde, auf Gott und Menschen. So soll die Beziehung zwischen Christus und dir sein. Bist du eins mit ihm? Was heißt denn, wenn Mann und Frau eins sind? Das meint doch nicht nur körperlich. Das bedeutet, die beiden identifizieren sich miteinander. Identifizierst du dich mit Christus? Sagst du, ich lebe für ihn, er lebt in mir? Für unsere Frauen schaffen wir das vielleicht. Vergessen wir nicht, dass wir so auch für Christus unterwegs sein sollen. Die Beziehung zu ihm, die Bindung, die zwischen mir und Christus besteht, kann niemals in Vorschriften bestehen. Warum? Wo bleibt dann die Liebe? Meine Beziehung zu ihm, deine Beziehung zu ihm, muss eine Liebesantwort darauf sein, dass er deinen Platz eingenommen hat, dass er dich gerecht gemacht hat. Seine Liebe war völlig selbstlos. Sie schreckte nicht davor zurück, sich selbst hinzugeben, sagt Paulus. Seine Liebe suchte nicht nach Selbstverwirklichung, sondern seine Liebe trieb ihn in den Tod. An deiner Stadt, an meiner Stadt. Für Paulus war ganz klar, die einzige Antwort auf solch eine Liebe kann nur ein Leben im Glauben an den Sohn Gottes sein. Es ist ein Leben in der Liebe zu ihm und damit ein Leben, was danach fragt, was ihn ehrt, was seinem Wesen entspricht, was seinem Willen entspricht. Aber es ist nicht gegründet auf Vorschriften, sondern es ist gegründet auf Liebe. Es entspringt nie dem Zwang von Geboten und Gesetzen, sondern der Freiheit, die Liebe gewährt. Liebe verlangt nach Freiheit. Und diese Freiheit hat Christus mit seinem Tod erkauft. Den letzten Vers nutzt Paulus noch einmal, um vor dem fatalen Irrtum zu warnen, das Gesetz falsch einzuschätzen, Diagnose und Therapie zu verwechseln. Wer Rechtfertigung durch das Gesetz sucht, sagt er, verwirft die Gnade Gottes. Gnade und Gesetz müssen sich ausschließen, auch in deinem und meinem Leben. Gnade verlangt nach Liebe. Sonst wäre Christus umsonst gestorben. Vielleicht denkst du, die Gedanken sind doch noch recht theoretisch und betreffen dich vielleicht gar nicht so. Betreffen sie dich wirklich nicht? Betreffen sie nicht gerade unseren Alltag? Genießen wir nicht täglich die Freiheiten, die uns der Herr Jesus erkauft hat? Wir dürfen essen, was wir wollen. Wir dürfen uns kleiden, wie wir wollen. Wir dürfen ja jeden Tag gleich halten und vieles mehr. Was machen wir mit den Freiheiten, die er uns erkauft hat? Nutzen wir sie, um eine Antwort zu geben auf seine Liebe, die sich für uns gegeben hat? Nutzen wir sie, um ein Leben zu leben in Hingabe? Oder sagen wir, wir begnügen uns damit, so ein bisschen Gesetz zu halten? Dann gefallen wir doch Gott. Na, wir halten uns ein bisschen an Essensvorschriften und Tagesvorschriften und was weiß ich nicht alles, vielleicht noch Kleidung, lange Haare, kurze Haare oder sowas. Aber mit dem Rest, da sind wir ja frei. Wirklich? Gesetz oder Freiheit? Gesetz oder Liebe? Was wählst du? Tod oder Leben? Wie töricht ist es, wenn wir uns wieder unter das Gesetz binden würden, um Christus eine angemessene Antwort auf sein Werk zu geben. Wir wissen, wie die angemessene Antwort heißen muss. Auch wenn das Gesetz uns zeigt, was Sünde ist, kann es uns nicht heilen und rechtfertigen. Das allein hat Christi Tod getan. Die Freiheit, die er uns erworben hat, dürfen wir nutzen, ein Leben aus Glauben an ihn zu leben, das durch Liebe zu ihm geprägt ist und das nicht durch das Halten des Gesetzes besteht. So könnte man in wenigen Worten die Rechtfertigung, die Paulus uns vorstellt, in der Nussschale beschreiben. Fragst du dich vielleicht noch, ich möchte ein paar praktische Anwendungen haben, wie so ein Leben in Liebe aussieht? Ich möchte uns allen eine Hausaufgabe geben. Ich möchte euch alle bitten, heute 13 Verse aus dem 13. Kapitel des 1. Korintherbriefs zu lesen. Lest sie und ihr werdet wissen, wie ein Leben als Antwort auf die Liebe Christi aussieht. Amen.